Ja, vielen Dank. Es freut mich, Sie hier zu sehen. Ich wurde gebeten, hier so einen Vortrag zu halten zu nichtstaatlichen Akteuren und deren Rolle in Konflikten, in den sogenannten neuen Kriegen, die jetzt hier auch gerade erwähnt wurden. Und die beiden Beispiele, die ich jetzt dafür genommen habe, sind Aceh in Nord-Sumatra in Indonesien und Kosovo. Und ich kenne mich da persönlich mehr oder besser mit Aceh aus, weil ich da also nach dem Tsunami 2004 vor Ort gearbeitet habe. Da waren zwei Prozesse, die parallel da liefen. Da war einerseits der Wiederaufbau nach dem Tsunami und zweitens dann der Friedensprozess nach dem Friedensabkommen von Helsinki. Aber darüber dann mehr später. Und dann Kosovo, da habe ich dann eher um die Jahrtausendwende habe ich da gearbeitet und habe das so ein bisschen noch vor der Unabhängigkeit dann miterlebt. Ich habe den Vortrag jetzt nicht vollkommen hierarchisch und straff durchstrukturiert. Also wenn es Fragen gibt, Diskussionspunkte, Verständnisfragen, einfach melden und das ist überhaupt kein Problem. Strukturiert habe ich das in etwa so, also erstmal so ein bisschen was zum theoretischen Hintergrund, also die bereits angesprochenen neuen Kriege. Ich habe das jetzt mal so finisiert, weil es durchaus eine Diskussion gibt, ob die wirklich so neu sind oder ob es da einfach ältere Prozesse und Dynamiken neu entdeckt worden sind. Dann ein bisschen zu nichtstaatlichen Akteuren. Dann zu der Reintegration von nichtstaatlichen Akteuren nach Konflikten, also die DDR-Prozesse. Das hat nichts mit dem anderen deutschen Staat zu tun oder wenig. Dann noch etwas zu Genderfragen in Konflikten und in Reintegrationsprozessen. Das ist bei mir in der Forschung ziemlich viel ein Fokus gewesen die letzten paar Jahre. Und dann anhand dieser Beispiele von Aceh und Kosovo geht dann so ein bisschen in die Praxis und danach so eine Diskussionsrunde. Angefangen mit dem Ende des Kalten Krieges kam dieser Begriff, oder so ein bisschen zeitversetzt, so Mitte, Ende der 90er Jahre, kam dieser Begriff von neuen Kriegen in der Konfliktforschung auf. Die Haupttheoristen da sind Mary Calder, die schon genannt wurde, Michael Ignatieff aus Kanada, Herfried Münkler. Und das kam auch so aus diesem Moment nach dem Kalten Krieg hervor, wo dann in der Ex-UdSSR, in Ex-Jugoslawien, aber auch in Westafrika, zum Beispiel in Liberia, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Somalia, in Zentralafrika, in Ruanda, Burundi, in Kongo, scheinbar neuartige Konflikte auftauchten mit vielen neuen Akteuren, also wo früher Konflikte eher so als zwischenstaatliche Konflikte konzipiert worden sind, gab es jetzt diese neuen Akteure, die nichtstaatlichen Akteure. Es tut mir leid, dass ich hier so viele Akronyme habe, aber so ist leider die Forschung. Nichtstaatliche Akteure, die dann oft auch Kindersoldaten benutzten. Es kamen diese Private Military and Security Companies, also private Militär- und Sicherheitsfirmen spielten eine Rolle. NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, waren da wesentlich stärker involviert in diesen Konflikten als vorher. Und die Rolle der Medien wurde auch wesentlich stärker hervorgehoben in diesen Konflikten als in den sogenannten alten Kriegen. Dazu kamen dann auch neue Technologien, Handys, Internet, die alle in diesen Konflikten dann zunehmend auch eine zentrale Rolle spielen, inwiefern die Bevölkerung oder Kämpfer mobilisiert werden, für Propagandazwecke zum Beispiel. Und es ist so ein Trend, auch in die Richtung wesentlich mehr Medialkrieg zu führen. Wenn man sich zum Beispiel die Al-Qaida im Irak anschaut, während des Kampfes gegen die amerikanischen Truppen, hatten die meisten Bombenteams neben dem Bombenteam auch ein Medienteam, das dann Webcams aufgestellt hat, um den Bombenanschlag zu filmen, dann auf YouTube zu stellen oder auf andere islamistische Seiten zu stellen. Also die Rolle von Medien, der medialen Präsenz des Internets ist wesentlich stärker geworden. In diesen neuen Kriegen spielt dann auch oft oder spielte auch oft die Diaspora eine große Rolle. Darauf komme ich besonders im Fall von Kosovo zurück, ein bisschen auch im Fall von Aceh. Und dadurch wurden diese Konflikte, obwohl die nicht mehr zwischenstaatlich sind, sondern eher innerstaatlich, hatten die oft einen globalen Bezug. Also laut Mary Calder und Michael Ignatieff vor allem, ging es in diesen neuen Kriegen statt um Territorium und Ideologie, wie früher, um Identität und Ökonomie, also die wirtschaftlichen Fragen standen im Vordergrund, und Identitätsfragen. So zum Beispiel in Ruanda Hutu gegen Tutsi, in Bosnien, bosnische Muslime gegen Kroaten, gegen Serben, oder aber Ökonomie, wie zum Beispiel in Angola oder in Sierra Leone und Liberia, Diamanten, oder in Ostkongo Coltan und ähnliche wirtschaftliche Interessen. Die neuen Kriege zeichnen sich auch durch eine niedrige Intensität aus. Das ist ein bisschen irreführender Begriff und vielleicht auch ein bisschen zynischer Begriff. Das bedeutet, dass es halt statt riesiger Panzerschlachten oder Panzerkreuzer gegen Flugzeugträger geht es meistens auf einer sehr viel niedrigeren Ebene vor, und es werden Kleinwaffen benutzt oder auch wie im Fall von Ruanda nicht mal Waffen per se, sondern Werkzeuge, Macheten, Äxte, und die Opfer sind nicht wie in den alten Kriegen die andere Militärs oder andere Sicherheitskräfte, sondern zunehmend Zivilisten. Und statt riesigen Schlachten wie im Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg in Europa, passiert die Gewalt dann eher auf einer kleineren Ebene. Es ist dann an Checkpoints, wo Milizen Zivilisten aufhalten und die dann erschießen zum Beispiel. Und es ist also sehr viel schwieriger, die Konflikte dann eine Übersicht zu bekommen, wer jetzt auf welcher Seite wo was getan hat. Also das ist, kann man nicht mehr so in diesen Schlachtplänen wie im, sagen wir mal, Ersten, Zweiten Weltkrieg darstellen. Auch neu in diesen Kriegen oder diesen Konflikten ist, dass die Außenwelt eine sehr viel größere Rolle spielt, mit Intervention, mit Stabilisierungsmissionen, mit friedensschaffenden Missionen, wo bis zum Ende des Kalten Krieges die UN-Blauhelm-Einsätze zum Beispiel eigentlich immer erst nach dem Ende des Konfliktes anfingen. Und da gab es einen Waffenstillstand, ein Friedensabkommen, das wurde dann von den Blauhelmen überwacht. Fing jetzt also mit den Friedensabkommen in Zentralamerika, in Guatemala, Honduras, Nicaragua, aber dann auch in Kambodscha, Angola, Mosambik und Somalia, wurden diese Interventionen zunehmend komplexer. Es ging nicht mehr darum, einfach ein Waffenstillstandsabkommen zu überwachen, sondern es ging darum, Wahlen zu organisieren, verschiedene Guerillagruppen zu entwaffnen und zu reintegrieren. In manchen Fällen wie Kosovo oder Osttimor hat die UN oder die internationale Gemeinschaft das ganze Territorium quasi übernommen und da anstelle der nationalen Regierung das Territorium dann gemanagt. Und die UN ist nur einer von vielen Akteuren, da kommen dann andere Akteure rein, sei es die NATO wie in Kosovo oder in Bosnien oder in Afghanistan, kommen verschiedene NGOs rein, Nichtregierungsorganisationen, verschiedene Staaten beteiligen sich an diesen Operationen, und alles ist wesentlich komplexer geworden, wesentlich auch ambitionierter. Also statt da einfach nur sicherzustellen, dass der Frieden hält, kommt es, wie zum Beispiel in Fällen wie in Libyen auch, wird dann diese Responsibility to Protect Klausel dann benutzt, dass also wenn ein Staat nicht imstande ist, seine eigenen Bürger zu schützen, hat die Weltgemeinschaft dann die Verantwortung, da einzuschreiten. Also so visuell kann man so den Bruch zwischen den alten Kriegen während des Kalten Krieges, hier die NVA und die Bundeswehr, und dann gibt es diese neuen Kriege, wo alles sehr viel unübersichtlicher ist und besonders aus der europäischen westlichen Sicht erschien das alles wesentlich verwirrter, wesentlich komplexer. Und das bringt mich dann gleich auch zu der Kritik an diesen Konzepten. Also die Konzepte von diesen neuen Kriegen werden oft als sehr eurozentristisch kritisiert. Also es gibt diese durchaus so einen Grundtenor. Damals im Kalten Krieg zum Beispiel gab es diese rationalen Kriege in Europa und rationalen Akteure, und jetzt gibt es nur diese wilden neopatrimonialen Systeme da draußen außerhalb Europas, wobei das dann auch zum Beispiel Ex-Jugoslawien beinhaltet, da hinter den Alpen, da auf dem Balkan, da kommen diese atavistischen ethnischen Bewegungen oder ethnischen Konflikte wieder auf. Das hat dann meiner Meinung nach auch viel mit einer gewissen historischen Kurzsichtigkeit zu tun. Weil diese Friedensperiode in Zentraleuropa, die ja auch auf einem Konflikt, eingefrorenen Konflikt beruhte, nach dem Zweiten Weltkrieg, die kam erst nach einer sehr langen Periode von verschiedenen Kriegen. Das könnte man auch früher damit anfangen, aber sagen wir mal so 1912 mit den Balkankriegen, Erster Weltkrieg, in den 20er und 30er Jahren, verschiedene teilweise sehr blutige Konflikte und Bürgerkriege von Finnland bis Spanien. Dann Zweiter Weltkrieg natürlich, dann nach dem Zweiten Weltkrieg gingen dann Kämpfe weiter, zum Beispiel in der Ex-Sowjetunion, in den baltischen Staaten, in Weißrussland, Ukraine, gab es immer noch Guerillagruppen, die gegen den Sowjetstaat kämpften bis in die frühen 50er Jahre. Der griechische Bürgerkrieg war auch, also hatte eher auch so Attribute eines von diesen neuen Kriegen als von den alten Kriegen. Und in fast all diesen Kriegen in Europa bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gab es diese Privatarmeen, gab es Söldnergruppen, gab es Massaker an Zivilisten, ähnlich wie in diesen vermeintlich neuen Kriegen. Das Gleiche gilt auch dann für die Stellvertreterkriege des Kalten Krieges. Also der Kalte Krieg wird ja oft aus der europäischen Sicht als eine Friedensperiode angesehen, aber die Konflikte waren oft ausgelagert nach Südostasien zum Beispiel, Vietnam, Laos, Kambodscha, Koreakrieg, verschiedene afrikanische Konflikte. Und in diesen Kriegen ging es scheinbar zumindest um Ideologie, aber die Seiten wurden auch schnell gewechselt, wenn es um Geld ging oder wenn ökonomische Interessen im Spiel waren. Es wurden genauso wie in diesen vermeintlich neuen Kriegen Privatarmeen eingesetzt, Kindersoldaten. Es war meistens die Zivilbevölkerung, die am meisten da zu leiden hatte. Und diese Zweiteilung in die sauberen, verständlichen alten Krieger und die unübersichtlichen, irren, wirren neuen Kriege, die ist teilweise, würde ich sagen, auf einer historischen Kurzsichtigkeit oder einem fehlenden Interesse an den schmutzigen Details dieser verschiedenen Kriege zurückzuführen. Neben so einer gewissen Eurozentristik ist da auch oft ein starker Kulturpessimismus. Es ist bei Münkler zum Beispiel oder auch bei Kaplan ist da so die Einstellung, also Untergang der westlichen Welt quasi. Durch diese Konflikte kommen alte, überwunden geglaubte Dynamiken wieder auf und die führt zum Ende der westlichen Zivilisation und so weiter. Wobei dann auch übersehen wird, wie sehr viele von diesen Konflikten durch die verschiedenen westlichen oder europäischen Akteure, nordamerikanischen Akteure während des Kalten Krieges auch geschürt worden sind. Auch werden also in diesen, was auch bei Politikwissenschaften meiner Meinung nach oft ein Problem ist, dass sehr komplexe Sachverhalte nicht unbedingt verstanden oder analysiert werden und einfach unter vereinfachenden Chiffres subsumiert werden. Also ein Konflikt, also ich habe das persönlich in Osttimor miterlebt, 2006. Während der Krise war ich zufällig vor Ort und es war eine sehr extrem komplexe Krise mit verschiedenen Bruchlinien in der Gesellschaft, die auf einmal dann hervorgetreten sind. Es hatte teilweise mit regionalen Rivalitäten Leute aus dem Ostteil des Landes gegen Leute aus dem Westteil des Landes zu tun, aber war eigentlich sehr viel komplexer. Und da ich gerade vor Ort war, hat mich die größte finnische Zeitung da gebeten, da doch bitte mal schnell so einen Artikel zu schreiben, habe ich gemacht, so zwei Seiten lang, wo ich dann versucht habe zu erklären, das ist kein ethnischer Konflikt. Das war aber zu komplex für die Zeitung und das wurde dann zusammengeschrumpft auf zwei Paragraphen, wo stand unser Mann vor Ort, Henry Mörtinen, sagt, es ist ein ethnischer Konflikt. Weil das ist einfach verständlicher, anstatt zu sagen, ja, da gibt es also diese verschiedenen rivalisierenden Gruppen in der Armee und in der Polizei und die arbeiten manchmal zusammen, manchmal nicht. Das ist viel zu viel, too much information. Wenn wir sagen, das ist ein ethnischer Konflikt irgendwo da unten, ist es einfacher verständlich. Und ja, also wie gesagt, also ein weiterer Kritikpunkt, den ich da vortragen würde, ist, dass in diesen alten Kriegen ging es oft einerseits um Territorium und um Identität und um Ideologie, aber die Identitätsfragen und ökonomischen Fragen waren da nie weit von der Oberfläche entfernt. Aber so viel erstmal zu den neuen und alten Kriegen. Bei aller Kritik muss man aber auch sagen, die Welt hat sich durchaus verändert nach dem Kalten Krieg und in den Konflikten heutzutage spielen nichtstaatliche Akteure eine wesentlich größere Rolle als früher. Es gab sie auch schon früher, aber die sind oft zu einem zentralen Akteur geworden in vielen der Konflikte heutzutage. Also nichtstaatliche Akteure ist ein weites Feld und schwer definierbar und da gibt es verschiedene Definitionen. Also wenn man das einfach nur so als Begriff nimmt, ist es halt alles, was ja nicht staatlich ist, sind Privatpersonen, Zivilgesellschaft, Firmen, Medien, was auch immer. Für diesen Vortrag habe ich mich dann aber auf hauptsächlich bewaffnete nichtstaatliche Akteure konzentriert, Guerillas, Guerillabewegungen, Aufständische, Milizen, Paramilitärs, informelle Sicherheitsgruppen, wobei bei all diesen Gruppen dann auch es schwer ist, die Linie zu ziehen, was ist staatlich, was ist nicht staatlich. In vielen Konflikten können zum Beispiel Leute, die tagsüber staatlicher Akteur sind, Polizist, Militär, dann nach Feierabend zu den Milizen übergehen oder zu den Paramilitärs, zu den Guerillas. Ist also nicht so einfach, das zu trennen. Zu den nichtstaatlichen Akteuren gehören auch kriminelle und terroristische Gruppen und Netzwerke. Was kriminell ist und was terroristisch ist natürlich oft eine Ansichtssache. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat. So one man's terrorist is another man's freedom fighter. Und da kommen auch Fragen, auf die werde ich dann auch bei den Fallbeispielen eingehen, wo diese Gruppen, da sie gegen den Staat kämpfen, natürlich per Definition illegal handeln und alles, was sie tun, per Definition kriminell ist, aber von der lokalen Bevölkerung als legitim angesehen werden kann. Als sehr viel stärkere Akteure als vorher sind jetzt auch Netzwerke aufgetreten, vor allem in den letzten paar Jahren. Kartelle, Drogenkartelle als nichtstaatliche Akteure, Piraten wie zum Beispiel an der Küste von Somalia. Und diese sind auch nicht zu unterschätzen. Also wenn man sich den Drogenkrieg in Mexiko anschaut, sind da in 5 Jahren mehr Menschen umgekommen als in 10 Jahren Afghanistan-Krieg. Also die als Gewaltakteure sind die nichtstaatlichen Akteure oft sehr viel gewalttätiger, sehr viel präsenter als diese eher klassischen Gruppen wie Guerillas und Aufständische. Also zwischen diesen verschiedenen Gruppen gibt es Grauzonen. Es ist dann auch oft schwer zu sagen, was genau eine bestimmte Gruppe ist. Wenn man sich zum Beispiel die Hezbollah im Libanon als Beispiel nimmt, es ist eine politische Partei, es ist eine Bewegung mit einem Netzwerk an sozialen Einrichtungen, es hat ein riesen Mediennetzwerk, es hat quasi eine Privatarmee, es ist an der Regierung beteiligt, aber die Ziele des libanesischen Staates und der Hezbollah gehen nicht immer überein, gelinde gesagt. Es ist schwer dann zu sagen, was jetzt genau so ein nichtstaatlicher Akteur ist und die in eine bestimmte Kategorie reinzubringen. Und das Gleiche dann kommt dann auch mit den Fallbeispielen Aceh und Kosovo bald. Oft sind diese nichtstaatlichen Akteure, die bauen auf existierenden Netzwerken auf. Oft sind es, also zum Beispiel, bei den beiden Fallbeispielen sind es Clan-Netzwerke oder Familiennetzwerke, auf die diese Gruppen dann aufbauen. Und die fungieren oft in Gebieten, wo es, also es ist war so ein Trendbegriff vor ein paar Jahren, Areas of Limited Governance, also in Gebieten, wo die Staatlichkeit nicht in diesem, sagen wir mal so, westlichen Sinne voll ausgereift ist. Oder wo es hybride politische Ordnungen gibt, wo die Staatlichkeit neu oder anders konzipiert ist als im klassischen westlichen Sinne. Viele dieser nichtstaatlichen Akteure sind zunehmend international vernetzt und sind auch selber mehr und mehr Netzwerke anstatt Hierarchien. Anstatt einer pyramidenartigen Organisation fungieren sie als Netzwerke. Ein gutes oder ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Al-Qaida, was eher so wie so ein Franchise-Unternehmen ist. Es gibt keine eine Zentrale, sondern es gibt kleine Ableger, die unter diesem Markenzeichen dann fungieren können, sei es in Nordmali oder in Jemen oder in Südphilippinen oder in Somalia. Und es gibt Kommunikation zum gewissen Maße, aber es ist keine hierarchische Pyramide, wo eine Person ganz oben sagt, was welches quasi Subunternehmen machen sollte. Was geschieht mit diesen verschiedenen nichtstaatlichen Akteuren dann nach dem Ende eines Konfliktes, nach einem Friedensschluss? In den meisten Friedensmissionen der UN und auch von regionalen Gruppen, das heißt der Afrikanischen Union zum Beispiel, gibt es inzwischen eine Komponente, nennt sich DDR, also aus dem Englischen Disarmament, Demobilization and Reintegration, Entwaffnung, Demobilisierung, Reintegration, manchmal auch DDRR geschrieben. Und das ist inzwischen ein fester Bestandteil von Friedensmissionen in Post-Konflikt-Situationen, in denen die nichtstaatlichen Akteure, sei es eine Guerillagruppe zum Beispiel oder eine Miliz oder ein Paramilitärs, meist kommen die in Camps rein und geben ihre Waffen ab. Das geschieht meistens unter internationaler Beobachtung. Die Waffen werden zerstört. Die Gruppe wird offiziell demobilisiert. Es gibt eine offizielle Zeremonie, wo die Flagge eingeholt wird und die Kämpfer legen ihre Uniformen ab, soweit sie solche haben. Und dann bekommen sie $100, $500, $1,000, ein Sack Reis und werden nach Hause geschickt. Und danach sollten zumindest theoretisch dann Reintegrationsprogramme einsetzen, wo dann aus den Kämpfern und Kämpferinnen Zivilisten werden. Die werden umgeschult oder sie werden in die neuen Polizeikräfte, die neuen Sicherheitskräfte integriert. Und zu diesen Prozessen werde ich dann auch an einem beiden Fallbeispielen zurückkehren. Oft geschieht das, die Entwaffnung und die Demobilisierung ist relativ einfach, auch wenn diese Prozesse sehr politisiert sind. Aber die werden meist als ziemlich technische Prozesse angesehen. Also Gruppe X hat 200 Waffen, die werden jetzt eingesammelt, alle notiert, zerstört. Alle 350 Kämpfer tragen ihren Namen in die Liste ein, werden demobilisiert und entlassen in das zivile Leben. Die Reintegration von Kombattanten und Kombattantinnen ist aber weitaus komplexer, sei es sozioökonomisch, sei es politisch, emotional, psychologisch. Viele von den Kämpfern und Kämpferinnen oder Unterstützer und Unterstützerinnen der Gruppen sind seit Jahren im Busch gewesen oder im Kampf gewesen, im bewaffneten Kampf, haben nie eine Schule besucht, können keinen Computer benutzen, können keine Fremdsprachen, finden auch in der Postkonfliktökonomie nur wenig Arbeit. Sie werden politisch oft oder gesellschaftlich schief angesehen, besonders also wenn es zu Gräueltaten kam. Emotional haben sie auch oft Schwierigkeiten, psychologische Probleme, die sie dann aus dem Kampf mitbringen. Das ist nicht nur, aber vor allem auch bei Kindersoldaten oft ein Problem. Und dieser komplexe Prozess der Reintegration, dem wird leider oftmals relativ wenig Beachtung geschenkt, weil es so komplex ist, weil es so lange dauert. Geldgeber setzen dann lieber ihre Steuergelder in die ersten beiden Prozesse ein, weil das ist sichtbar. Das gibt ein schönes Foto, wo dann unter der EU-Flagge die Waffen zerstört werden. Reintegration ist viel Sozialarbeit oft und das sieht dann nicht so sexy aus für die Geldgeber. Diese Prozesse, diese DDR-Prozesse sind auch oft in Tandem mit SSR-Prozessen, also Sicherheitssektorreformprozessen, verzahnt oder zumindest theoretisch verzahnt. In der Praxis funktioniert es oft nicht so gut, in denen halt aus dem Sicherheitssektor, der Teil des Problems war während des Konfliktes, so zumindest die Hoffnung, ein demokratischer, transparenter Sicherheitssektorinstitution aufgebaut wird, in dem dann auch diese Ex-Kombattanten von der Gegenseite reintegriert werden. Und dann noch ein paar Worte zu Gender. Also seit dem Jahr 2000, seit 12 Jahren, also seit dem UN-Sicherheitsratsbeschluss 1325 zu Frauen, Frieden und Sicherheit. Also seit diesem UN-Sicherheitsratsbeschluss aus dem Jahr 2000 sollten in alle Friedensprozesse und in alle Prozesse, die mit Frieden, mit Sicherheit zu tun haben, in der die UN und Mitgliedstaaten involviert sind, die Gender-Perspektive mit eingenommen werden. Also anfangs war es, also im Beschluss selber, sprich, wird von Frauen und von Mädchen gesprochen. Über die Jahre hat sich das ein bisschen verändert, dass ein breiteres Verständnis da ist. Und also inzwischen spricht man dann meistens dann von Frauen, Männern, Jungs und Mädchen, die alle in diesen Prozessen andere Bedürfnisse haben. Und diese Bedürfnisse müssten dann theoretisch zumindest dann auch berücksichtigt werden. Die Umsetzung in der Praxis ist wesentlich schwieriger. Es wird oft bleibt es auf der rhetorischen Ebene, dass ja, okay, wir machen jetzt hier einen Friedensprozess und ja, okay, die Frauen werden auch mit beteiligt und da ist dann eine Frauenorganisation, die darf dann auch da bei der Friedenskonferenz hinten in der letzten Reihe sitzen. Wir sind alle gender gemainstreamt. Also die Umsetzung ist oft sehr, sehr viel schwieriger gewesen als die Idee dahinter. In vielen dieser nichtstaatlichen Gruppen spielen Frauen oft auch eine sehr wichtige Rolle, die aber in den Nachkonflikt-, Postkonfliktprozessen, Friedensprozessen oft vergessen wird. Frauen sind auch Kämpferinnen in diesen Organisationen, aber nicht nur. Also viele von den logistischen Arbeiten werden von Frauen übernommen. Zum Beispiel das Kochen, das Essen, das Kommunikation wird von Frauen übernommen. Das wird dann aber oft nach dem Konflikt ihnen nicht so hoch angerechnet wie der Dienst an der Waffe, welches meistens männlich ist. Aber auch Männer, die nicht mit der Waffe in der Hand gekämpft haben, werden oft in den Postkonfliktprozessen dann nicht berücksichtigt. Und der Zugang zu Machtpositionen, zu Reintegrationsgeldern, zu Jobs, das liegt meistens in der Hand von männlich dominierten Seilschaften, Patronagenetzwerken, die dann oft auch eins zu eins aus dem bewaffneten Kampf übernommen werden. Aber dazu dann gleich mehr in einem Fallbeispiel. Also in den Guerilla-Bewegungen, in den Netzwerken, oft wird dann der ganze logistische Teil von Frauen übernommen. Aber in vielen Konflikten spielen auch Frauen eine zunehmendermaßen auch eine Rolle bei der bewaffneten Truppe, sei es bei den Tamil Tigers zum Beispiel oder bei der GAM in Aceh, zu der ich kommen werde, oder auch bei der FARC in Kolumbien sind auch sehr viele Frauen, die an der Waffe Dienst leisten.